Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben einen ganz hohen Besuch heute. Ich freue mich sehr, dass unser Präsident dabei ist, der sich vielleicht am besten einmal selber vorstellen mag.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Das mit dem hohen Besuch, das finde ich völlig übertrieben. Ich bin auch nur hier im Dienst, um die Hochschule erfolgreicher zu machen. Mein Name ist Lars Binkelbank. Ich bin seit jetzt 2 Monaten Präsident an der HFH. Und was habe ich vorher gemacht? Gut, ich bin Betriebswirt von der Ausbildung her. Ich habe ungefähr 10 Jahre in der Praxis gearbeitet. Bin dann 2009 das erste Mal auf eine Professur berufen worden für Marketing und internationales Management an einer privaten Hochschule hier in Norddeutschland. War zwischenzeitlich auch mal Professor für internationales Marketing an einer staatlichen Hochschule. Habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht auch im Hochschulmanagement einen Beitrag leisten kann. War dann Vorstand der Trägergesellschaft einer privaten Hochschule. Ja, und jetzt, wie gesagt, Präsident hier an der Hamburger Fernhochschule. Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen in der gemeinsamen Zukunft.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auf ein Gespräch, wo wir vielleicht ein bisschen was, ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, ein bisschen Einblick bekommen, was Sie vielleicht auch so unseren Mitarbeitenden, den Kolleginnen und Kollegen, aber vielleicht auch Studierenden so mit auf den Weg geben mögen. Gibt es denn irgendwas, was Sie so in Ihrer Tätigkeit als Präsident brauchen, was Sie vielleicht in Ihrem ursprünglichen Studium so gar nicht gelernt haben?
Nun ist es ja so, dass ich vor Ewigkeiten studiert habe, also Anfang der 90er Jahre, und das war damals also wirklich Massenstudium ist, glaube ich, an vielen Universitäten auch noch so. Und das eine, was wir damals wirklich echt nicht gelernt haben und vorher auch in der Schule schon nicht, das war Präsentationstechnik. Das war wirklich schlimm. Ich war 92, 93 in einem Austauschjahr dann an einer englischen Universität in Preston, und da hieß es dann plötzlich, keine Klausuren mehr schreiben, stattdessen präsentieren. Und ich weiß noch, die erste Präsentation, die ich gehalten habe, die habe ich wirklich vom Blatt abgelesen, schweißüberströmt, muss ganz grauselig gewesen sein. Und so bin ich mal angefangen. Und der Rest war dann eigentlich über die Jahre quasi Learning by Doing. Ich habe nie wirklich gelernt, wie man präsentiert. Und insofern weiß ich auch, wenn ich mich mal professionell coachen lasse, dass auch meine Präsentationstechnik bis heute sicherlich auch nicht perfekt ist. Mir wird immer wieder gesagt, ich bewege mich viel zu viel und viel zu viele Charts und das Zeitmanagement und so weiter. Aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile einfach durch die viele Übung auf einem Niveau bin, das mir einfach geholfen hat, andere Menschen zu überzeugen von mir selbst, aber auch von Ideen und von Konzepten. Und das ist wirklich was, was ich mir mühsam beibringen musste. Ja, jetzt mit Blick auf unsere Studierenden sind die Möglichkeiten im Fernstudium natürlich beschränkt, aber gut, immerhin, wir haben unsere Studienzentren, wo man die Möglichkeit hat, sowas zu einfach mal auszuprobieren. Wir haben Online-Formate, vielleicht haben wir irgendwann mal das Metaverse, wo man solche Dinge machen kann. Ich kann nur sagen, basierend auf dieser Erfahrung, nutzen Sie jede Chance und auch jedes Angebot, das Sie im Job so bekommen. Es gibt ja diesen Film mit Jim Carrey, glaube ich, heißt der Ja-Sager, Yes-Man. Und der sagt einfach mal immer Ja, egal was kommt. Und wann immer Sie die Chance haben, mal zu präsentieren, vor einer Gruppe sich hinzustellen, Gedanken zu Papier zu bringen und dann eben andere Menschen zu überzeugen davon, dann sollten Sie grundsätzlich und immer Ja sagen, dann Übung macht den Meister.
Ja, das ist doch wunderbar. Und die Frage ist ja auch, ob so eine Präsentation überhaupt perfekt sein kann, ne? Also ich finde ja immer, das, was mich persönlich am meisten anspricht, ist es, wenn es authentisch ist, ne? Wenn es nicht so aufgesetzt wirkt. Und ich glaube, wie viel man sich bewegt oder wie wenig, hat nachher vielleicht gar nicht so den ganz großen Einfluss auf das, was wir bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann vielleicht erzeugen können, oder?
Das ist sicherlich so, ja. Also man kann natürlich auch mit der einen oder anderen Geschichte kokettieren. Also ich sage grundsätzlich, wenn ich irgendwo fremd präsentiere, außerhalb. Ich sage immer, ich bin Professor, ich habe viel zu viele Charts mit und so, seien Sie mir nicht böse, wenn das Zeitmanagement nicht passt. Und dann lachen die Leute einmal und sind nachher nicht böse, wenn es tatsächlich auch genau so kommt.
Ja, ist doch wunderbar. Ja, ich sage ja immer, wenn ich vor Medizinern präsentiere, bei mir hat es nur für Jura gereicht. Das stiftet immer Verwirrung, weil keiner weiß, wie das gemeint ist und alle immer maximal irritiert sind. Das funktioniert total gut.
Ja. Aber solche Icebreaker-Geschichten und so, das ist natürlich auch was man was man lernen kann, ne? Wie man auch mit gewissen Unzulänglichkeiten oder auch mit Informationsasymmetrien zwischen dem Redner, der Rednerin auf der einen Seite und dem Publikum auf der anderen Seite, wie man damit umgeht, ne?
Aber Sie haben schon recht, es ist im Endeffekt alles nur Erfahrung und Übung, ne? Man kann es, glaube ich, nicht theoretisch erlernen, sondern man muss ehrlicherweise sagen, man muss es machen. Wie so viele andere Dinge, glaube ich, auch. Machen, machen, immer wieder üben und irgendwann dann auch die Sicherheit gewinnen.
Klar, der Unterschied ist bloß, dass die jungen Leute von heute, wenn ich an meine drei Töchter denke beispielsweise, die lernen das natürlich schon in der Schule. Das heißt, sie sind eigentlich Anfang 20 sind die auf dem Level, so was Präsentationstechnik angeht, wo ich seinerzeit, würde ich sagen, vielleicht mit Anfang 30 waren. Also die haben einfach 10 Jahre eben auch Vorsprung auf der Lernkurve.
Trotzdem haben Sie dann andere Dinge, die Sie mitbringen in so eine Präsentation, die dann sozusagen Ihrer Präsentation den besonderen Stempel aufdrücken, ne?
Ja, das hoffe ich doch.
Ja, bestimmt. Ja, vielen Dank. Was begeistert Sie denn eigentlich so ganz besonders an Ihrer Arbeit als Präsident? Gibt es da sowas, was Sie sagen, das ist so das, was Sie besonders gerne machen?
Ja, ich meine, was mich schon immer geprägt hat, war irgendwie die Lust auf was Neues oder anders ausgedrückt, so eine Aversion gegen Langeweile und gegen Routine. Und was ich eben als Professor immer toll fand, war einfach, dass man die Chance hat, sich mit Themen vertieft auseinanderzusetzen, mal was zu schreiben und dabei natürlich auch viel zu reflektieren und tiefer einzusteigen, zu forschen, weiterzuentwickeln. Aber auch die Interaktion und der Wissenstransfer mit den Studierenden, das war doch über die Jahre sehr erfüllend. Aber so nach 10 Jahren war dann auch da die Lernkurve so ein bisschen am Abflachen. Und ich habe dann bei mir beobachtet und auch bei Kolleginnen und Kollegen beobachtet, dass man halt dann gerne auch mal schimpft, ja, über die da oben, über die Hochschulleitung oder über das Ministerium oder über sonst wen. Aber häufig halt ohne, dass man wirklich auch konstruktiven Input liefert. Das merke ich zuwider, ne, zu kritisieren, ohne auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Und daraus ist dann die Idee irgendwann mal geboren, vielleicht selbst einfach ins Hochschulmanagement zu gehen und es einfach besser zu machen als die, die man meint, kritisieren zu müssen. Und das habe ich eben erst an der anderen privaten Hochschule gemacht und jetzt an der HFH. Und was ich einfach toll finde und was mich motiviert, ist einfach, dass man tatsächlich Dinge bewegen kann. Ich meine, hier geht es darum, die Zukunft einer Organisation mit fast 300 Mitarbeitenden und ca. 15.000 Studierenden tatsächlich gestalten zu können. Und das ist eine große Ehre, aber eben auch eine große Verantwortung.
Und wie sieht so ein perfekter Arbeitstag aus, wenn Sie sich einen wünschen dürften?
Gut, das wäre dann, denke mal, so ein ausbalancierter Mix aus verschiedenen Komponenten, was mich an der Tätigkeit begeistert. Also da wäre sicherlich irgendwo so ein bisschen Führung dabei, dass man in Meetings mit Kolleginnen und Kollegen einfach möglichst konstruktiv und sachorientiert aktuelle Herausforderungen identifiziert, Lösungsansätze entwickelt und einfach auch dann Optimierung anstößt. Dazu gehört natürlich auch irgendwo das Thema Kontrolle, also den Fortschritt zum Beispiel von solchen Projekten dann auch zu verfolgen und ab und an auch mal wirklich so einen erfolgreichen Abschluss von so einem Projekt auch feststellen zu dürfen, wo man einfach sieht, dass man wirklich was zum Besseren verändert hat. Aber ich finde, zu so einem perfekten Arbeitstag gehört eben auch, dass man nebenbei auf dem Flur oder beim Kaffee oder beim Mittagessen halt mit den Kolleginnen und Kollegen einfach auch mal auf einer menschlichen Ebene interagiert und einfach auch was über die anderen Kolleginnen und Kollegen lernt und vielleicht sogar auch mal ein Späßchen dabei macht. Das finde ich ist schon auch wichtig. Spaß bei der Arbeit. Ich arbeite gerne konzeptionell. Also ich würde mir wünschen, dass der Tag nicht nur aus Meetings besteht, sondern dass man auch mal sich zurückziehen kann und sich einfach mal vor so ein weißes Blatt Papier setzt oder an ein Whiteboard oder an ein Flipchart und einfach sagt, okay, hier haben wir jetzt nichts stehen. Wenn wir jetzt über ein Digitalisierungskonzept nachdenken oder über ein neues Leitbild oder über Stellenbeschreibung oder über eine Stellenausschreibung, wie müsste die eigentlich aussehen? Und dann sozusagen dieses weiße Blatt Papier zu füllen und am Ende irgendwas zu haben, das auch wirklich, wirklich hoffentlich gut ist und auch einen Unterschied macht, das finde ich schon auch spannend. Und dann am Ende des Tages vielleicht auch nochmal ein Stündchen Zeit, irgendwie an irgendeiner neuen Publikation in meinem Fachgebiet zu arbeiten. Von mir ist ja gerade ein neues Buch erschienen, Digitalisierung im Vertrieb in der zweiten Auflage. Gerade vorletzte Woche ist mir das zugeschickt worden, frisch von der Druckerpresse. Und wenn man dann so ein Buch auch mal in Händen hält, an dem man selber mitgearbeitet hat, wo der eigene Name draufsteht, das finde ich schon auch immer wieder toll. Und der perfekte Arbeitstag ist halt irgendwie so ein Tag, an dem man all diese verschiedenen Hüte aufhat und das alles irgendwie zusammenpasst, was aber leider in der Realität so jedenfalls bisher und wohl auch nach aller Erfahrung auch in Zukunft so natürlich nie kommt.
Das heißt, ein unperfekter Arbeitstag besteht dann quasi zwischen 9 und 17 Uhr aus einem Meeting hinter dem nächsten ohne Pause.
Das ist so und das ist nicht bei mir so. Das beklagen ja letztlich so viele Führungskräfte. Und klar, man kann sich dann irgendwo einen halben Tag blockieren, um zum Beispiel an irgendwas zu arbeiten, aber dann ist halt die Tür zu und wenn man auf der anderen Seite die Politik der offenen Türen predigt, dann sendet das auch wieder Signale aus und wenn andere Dinge, die für Menschen, die um einen herum arbeiten, wichtig sind, wenn man sagt, nee, da ist jetzt mein Buch wichtiger als dein Problem, ist schon auch schwierig, ne? Und insofern, ja, sind schon viele Meetings.
Okay. Nun ist es so, wenn man sich den Präsidenten einer Hochschule anguckt und vielleicht tatsächlich mal mit dem Präsidenten eines Landes vergleichen möchte, dann haben wir ja bestimmte Parallelen, sicherlich auch eine Menge Unterschiede. Aber zum Beispiel der Bundespräsident, so wie wir ihn in Deutschland leben, wird ja so als Integrationsfigur immer propagiert, ne? Also von der Staatstheorie sagt man, er hat einen ganz hohen, eine ganz große Aufgabe oder einen hohen Anteil seiner Arbeit, verschiedene Menschen, Interessen irgendwo in ein gemeinsames Ganzes zu bringen. Wäre das auch sowas, wo Sie Ihre Rolle mit in Einklang bringen könnten, dass Sie sagen, ja, ich möchte auch sowas wie eine Integrationsfigur sein oder werden an dieser Hochschule?
Das wäre schön. Das habe ich mir auch ein Stück weit auch als Mission aufgeben lassen im Vorfeld, aber mir selber auch zu eigen gemacht. Denn hier gibt es dann schon an der HFH in manchen Bereichen doch sehr unterschiedliche Auffassungen und teilweise auch Gräben aus der Vergangenheit heraus. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, immer wieder deutlich zu machen, dass wir ein Team sind, dass wir über eine Hochschule reden und über die Zukunft, die gemeinsame Zukunft dieser gemeinsamen Hochschule reden und dass man einfach einen vernünftigen Weg finden muss. Und wenn es mir also zumindest ab und an gelingt, die Leute dann eben an einen Tisch zu kriegen, dass man vernünftig in die Kommunikation einsteigt, ins Problemlösen kommt, auf einer Sachebene Emotionen rausnimmt, dann wäre ich schon glücklich, wenn ich diesen Teil erfüllen würde. Ansonsten finde ich den Vergleich allerdings schwierig, denn was Herr Steinmeier ja macht, qua Aufgabe ist, er repräsentiert ja in erster Linie und hält Reden, die andere für ihn schreiben. Und insofern ist das dann wiederum Teil der Aufgabenbeschreibung, die ich mir so gar nicht zu eigen mache. Repräsentieren gehört natürlich auch mit zu meiner Aufgabe, klar, wobei das durchaus etwas ist, bei dem ich mich aber eher unwohl fühle, so auf irgendwelchen Empfängen rumzulaufen und Smalltalk zu machen und so, das ist dann eher nicht mein Metier. Meine Reden schreibe ich im Zweifel am liebsten selbst, da brauche ich auch eigentlich niemanden. Also meine Interpretation ist dann schon, hier wirklich ins Doing zu gehen, gemeinsam mit Menschen an Problemen zu arbeiten und Lösungen zu konzipieren, die tragfähig sind für die gemeinsame Zukunft dieser Hochschule.
Vielleicht können Sie gerade noch mal für unsere Studierenden noch mal so ein paar klassische Aufgaben eines Präsidenten sagen oder gerne auch so ein paar ganz klassische Herausforderungen vielleicht, vor denen Sie in Ihrer Tätigkeit auch stehen.
Klar, gerne. Als Präsident einer Hochschule, ja, ist man vor allem für den Kernbereich einer Hochschule zuständig, also Lehre und Forschung. Das heißt, mir unterstehen demnach sämtliche Professorinnen und Professoren sowie sämtliche wissenschaftlich Mitarbeitenden. Das sind bei uns eine ganze Menge Menschen und deswegen ist eigentlich ganz gut, dass es da auch Hierarchiestufen gibt, sodass ich mich eben bei meiner Tätigkeit doch auch sehr erfreulicherweise auf die Studiengangsleitung, auf die Dekaninnen und Dekane verlassen kann. Überhaupt ist so das ganze Thema akademische Selbstverantwortung für mich wichtig. Mein Job ist es ja auch zum Beispiel im Senat, dem ich vorstehe, dann eben auch Dinge, die Hochschule bewegen, zu beraten und auch zu entscheiden. Aber der Präsident ist eben nicht nur verantwortlich für den Kernbereich, sondern auch für begleitende Prozesse. Also zum Beispiel Qualitätsmanagement, Themen wie Hochschuldidaktik, Digitalisierung in der Lehre und natürlich auch das Thema Forschung. So, dann haben wir noch als wesentliche Aufgabe natürlich die Optimierung bestehender Studienangebote, Entwicklung neuer Studiengänge. Die müssen dann natürlich auch klar vernünftig vermarktet werden. Also gibt es da diverse Schnittstellen zu Marketing und Vertrieb. Dann haben wir sicherlich auch noch das ganze Thema operative Umsetzung der Lehre. Und da sind wir ja wirklich stolz auf unsere Studienzentren, die aber natürlich auch irgendwo gemanagt werden müssen. Und dann, klar, repräsentative Funktionen haben wir eben schon besprochen. Dialog mit zuständigen Behörden ist ganz wichtig. Aber auch besonders wichtig sind mir natürlich unsere Gesellschafter, die uns seit 25 Jahren unterstützen. Aber die natürlich auch sehen wollen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch wirtschaftlich agieren. Und da ist dann natürlich last, aber wirklich not least, natürlich auch die Schnittstelle zur Kanzlerin und zur Geschäftsführerin der Trägergesellschaft zu nennen, also Frau Brückmann. Da ist einfach die Zusammenarbeit super wichtig, nicht nur mit Blick auf Budgets, Finanzen, IT und Recht und so, sondern eben auch mit Blick auf funktionierende Schnittstellen mit der Verwaltung insgesamt. So, Herausforderungen hatten Sie gefragt. Gut, man muss sagen, dass nicht alle Studiengänge so erfolgreich laufen, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Also da muss man sicherlich ran. Es gibt hoffentlich Ideen für neue Studiengänge mit einerseits Marktpotenzial, aber auch Möglichkeiten, sich im Vergleich zu anderen Hochschulen abzusetzen und zu differenzieren. Die Digitalisierung ist ein Thema und mit Digitalisierung meine ich sowohl interne Prozesse als auch mit Blick eben auf das, was wir für unsere Studierenden an Mehrwertleistungen schaffen können mit neuen Technologien. Es gilt, die Synergiepotenziale irgendwo auszuschöpfen, die wir haben. Wir sind ja Teil des DAA-Verbunds, also Deutsche Angestelltenakademie. Und da kann man sicherlich auch noch intensiver gemeinsam zusammenarbeiten. Überhaupt gilt es, Unternehmenskooperationen im Rahmen des B2B-Vertriebs auch zu stärken. Und. Das sind jetzt nur die Dinge, die mir so top of mind einfallen. Es gibt schon eine ganze Reihe von Herausforderungen, die auch ein Präsident natürlich nicht alleine schaffen kann. Da sind wir eben bei dem Thema, was wir eben hatten. Das gilt nur als Team.
Und haben Sie in Ihrer Tätigkeit auch Bezug zu Studierenden oder ist das eher von Ihrer Tätigkeit ein bisschen weiter entfernt als vielleicht so auf der Ebene der Studiengangsleitung oder der wissenschaftlichen Mitarbeitenden?
Ja, das ist so ein Stück weit auch bedauerlicherweise, aber gut, klar, das wusste ich vorher. Ich habe in der Vergangenheit an den anderen Hochschulen sehr gerne Lehre gemacht und zwar in Präsenz. Hat mir immer viel Freude gemacht. Das geht natürlich hier schon mal vom Hochschulmodell her nur beschränkt und dann auch noch in meiner Funktion. Wie gesagt, leider, jedes Mal, wenn man sagt, ach, ich könnte auch mal wieder Lehre machen, kommt irgendwas dazwischen. Insofern sind die Studierenden für mich gefühlt nach 2 Monaten leider tatsächlich noch ein bisschen weit weg, was ich bedauere. Aber da gibt es 2 Dinge in unserer Mission, die wir haben als HFH, die mich einfach auch persönlich echt begeistern. Das eine ist eben das Thema Lifelong Learning und ich finde es toll, dass das hier kein Buzzword ist, also irgendwie so ein hipper Begriff, den man mal so verwendet, um irgendwie irgendeinen Allgemeinplatz zu besetzen, sondern wir haben hier wirklich Studierende, die nach mehreren beruflichen Stationen und auch unter starker Belastung im Berufsleben, im Privatleben, auch mit über 30 und noch älter sagen, nein, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weitermachen und die einfach in Bildung investieren und ihnen dabei zu helfen, auch ohne den persönlichen Kontakt, ist toll. Und das Zweite ist einfach die Bildungsdurchlässigkeit. Wir sind ja als Hochschule stolz darauf, auch Menschen mit nicht linearem Lebenslauf, die in schwierigen Lebenslagen sind, die vielleicht auch keine akademische Familienprägung mitbringen, einfach soziale und berufliche Chancen zu eröffnen Und ja, wir nehmen einfach das Thema Gemeinnützigkeit hier ernst und übernehmen bildungspolitische Verantwortung. Ja, wir bieten weitgehend ort- und zeitunabhängigen Zugang zu Bildung und das zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir setzen auf Qualität, auf Aktualität in der Lehre, auch was die eingesetzten Medien angeht. Wir schreiben das Thema Serviceorientierung groß, also Beratung, Betreuung, machen jetzt gerade so ein Mentoring-Programm. Also wir machen da wirklich eine Menge, auch wenn ich da, wie gesagt, persönlich ein bisschen weit weg von bin. Aber was ich im Qualitätsmanagement sehe, wo es ja regelmäßige Reports gibt, ist einfach bei aller Kritik im Detail, die auch sicherlich berechtigt ist, dass uns das alles in allem doch gut gelingt. Da sind teilweise so tolle persönliche Erfolgsgeschichten dabei und das macht mich stolz, für die HFH zu arbeiten.
Haben Sie auch so Ideen für die Zukunft, wo Sie sagen, das würde ich gerne umsetzen oder da möchte ich gerne mit diesem Unternehmen in einer bestimmten Zeitspanne ankommen?
Ich wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen überrascht, wenn ich sagen würde, was, Ideen für die nächsten 5 Jahre? Nö. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich gibt es jede Menge Ideen. Ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte ist, sich nochmal bewusst zu machen, was eigentlich in den letzten 25 Jahren, wir feiern ja dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum, was war eigentlich die Erfolgsgeschichte der letzten 25 Jahre? Und die basiert auf 2 Säulen. Einerseits nämlich dieses Thema, naja, also wirklich didaktisch Studierende dabei zu unterstützen, wenn sie zeit- und ortsunabhängig studieren. Ich glaube, was unsere Studienbriefe angeht, was die dahinterliegende Didaktik angeht, da macht uns keiner was vor, auch bis heute nicht. Das Zweite ist, dass man trotzdem irgendwo über die Studienzentren nah dran ist an den Studierenden und eben auch Möglichkeiten zur Vernetzung schafft und zur persönlichen Interaktion. Also diese beiden Säulen haben uns groß gemacht. Und mit Blick auf die Zukunft, glaube ich, fehlt einfach eine dritte Säule, die schon da ist in Ansätzen, aber die man noch viel stärker ausbauen kann, das ist das Thema Online-Lehre bzw. Digitalisierung. Aber eben nicht irgendwie als Konkurrenz oder als disruptive Entwicklung, die jetzt die anderen beiden Säulen irgendwie gefährdet, sondern geht schon darum, hier wirklich eine starke dritte Säule zu bauen und die optimal zu vernetzen mit den beiden Säulen, die eben schon da sind. Und das ist sicherlich nicht trivial. Da werden wir dran arbeiten und am Ende der 5 Jahre, für die ich gewählt bin, muss es halt 3 starke Säulen geben. Im Augenblick würde ich sagen, gibt es so 2, ein Drittel oder so. Also da ist noch was zu tun. Dann geht es sicherlich auch darum, als Hochschule noch agiler zu werden, noch näher dran, sowohl an den Studierenden und deren veränderten Bedürfnissen als auch näher dran an der Wirtschaft bzw. an den Institutionen, für die wir ausbilden, dran zu sein, zu gucken, welche Trends sind da, wie müssen wir darauf reagieren. Aktuelles Stichwort wäre zum Beispiel auch ChatGPT oder andere KI-Systeme, die im Augenblick sind. Was heißt das eigentlich für so eine Hochschule? Was heißt das eigentlich für Lehren und Lernen, aber auch für die Forschung? Wie verändert sich das in den nächsten Jahren? Man muss einfach vielleicht noch schneller als in der Vergangenheit solche Dinge auch identifizieren und dann auch entsprechend reagieren. Das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Prozessmanagement, aber sicherlich auch eine andere Führungskultur als in der Vergangenheit, die das natürlich auch ein Stück weit dann auch vorlebt. Und so als Vision schwebt mir dann schon auch vor, dass wir einfach noch stärker uns als Anbieter von ganzheitlichen Lösungen positionieren, speziell auch mit Blick auf Ausbildungs- und Weiterbildungsprobleme von Unternehmen. Ja, die Stichworte Fachkräftemangel, demografischer Wandel und so kennen wir ja alle. Wir haben hier wirklich ein ernsthaftes Problem in diesem Land, in dieser Gesellschaft, an diesem Wirtschaftsstandort. Und ich glaube schon, dass wir dazu beitragen können, gerade auch in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Angestelltenakademie, dass man vielleicht akademische, nicht akademische Formate einfach zusammenfügt zu Angeboten, die andere Anbieter so nicht anbieten können. Das kann halt bis zu einer Corporate University gehen. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.
Ja, Jetzt haben wir so eine ungefähre Vorstellung, was Sie so vorhaben die nächsten 5 Jahre, was so Ihre Tätigkeit prägen wird, aber auch, was Sie so für Herausforderungen sehen, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Und wir kommen dann so ganz langsam zum Ende dieses Gesprächs. Und ich frage immer so gerne, ob Sie ein Lebensmotto haben, das Sie teilen mögen.
Gut, ja, Lebensmotto. Ich habe 3 Töchter, alle so um die 20 Jahre und die wissen alle irgendwie noch nicht so ganz genau, was sie mal werden wollen. Und das kann einen als so in seiner Vaterrolle natürlich irgendwie schon ein bisschen nervös machen. Aber ich erinnere mich dann ganz gerne mal daran, wie ich eigentlich in dem Alter war. Mich hat man damals in der Schule so ein bisschen neckisch genannt, der Geist, der stets verneint. Wir hatten da im Deutschunterricht Faust durchgenommen und so und irgendwie dieses Zitat, der Geist, der stets verneint, das haben die Leute damals mit mir in Verbindung gebracht. Ich hatte eben damals, muss man schon sagen, in dem Alter eine sehr, sehr kritische, teilweise auch destruktive Grundhaltung. War ziemlich introvertiert und stark analytisch denkend. Also ich glaube, auch nicht gerade, obwohl ich gute Freunde hatte, aber jetzt auch nicht gerade der einfachste Mensch. Und ich hatte damals halt Glück einfach. Ich habe eine Ehefrau abbekommen, mit der ich bald 34 Jahre dieses Jahr zusammen bin und die mich irgendwie, ich sag mal, quasi täglich zum besseren Menschen macht. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, ja, gegen meine inneren charakterlichen Tendenzen anzugehen, einfach positiv zu denken. Im Zweifel, habe ich eben schon mal gesagt, ja, einfach Ja zu sagen, auch mal Risiken einzugehen, unter Unsicherheit zu entscheiden, Spaß am Leben zu haben und auch in der Arbeit. Und ja, da habe ich schon über die letzten Jahre und Jahrzehnte an mir gearbeitet, hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und wenn mich einer fragt, wie man also nun Präsident einer der größten privaten Hochschulen in Deutschland wird, dann kann ich nur mit Indiana Jones antworten, der bei einer Gelegenheit in Jäger des verlorenen Schatzes gesagt hat, als er nach seinem Plan gefragt wird, wie es jetzt weitergeht, dann hat er gesagt, jetzt auf Englisch, I don't know, I'm making this up as I go. Und ich glaube, das trifft auch ganz gut auf meinen Lebensweg bis hierher zu.
Das ist ganz spannend, weil tatsächlich so eine Antwort haben wir hier schon ganz oft gehört. So dieses einfach machen, sich auf den Weg machen und dann mal gucken, was sich ergibt und eine gewisse Offenheit zu haben, das scheint irgendwie konsensfähig zu sein. Ja, vielen Dank. Letzte Frage. Gibt es etwas, was Sie unseren Studierenden mit auf den Weg geben möchten oder jungen Menschen mit auf den Weg geben möchten, die vielleicht tatsächlich noch nicht so genau wissen, wohin die Reise geht?
Ja, genau das, was ich eben schon gesagt habe. Das Leben ist noch lang. Habt einfach den Mut, auch mal was auszuprobieren. Aber schmeißt auch nicht gleich hin, ne? Wenn es mal nicht gleich von Anfang an flutscht. Dann nutzt die Chancen, die das Leben euch auch immer wieder bieten wird. Aber wartet halt nicht drauf, wartet nicht drauf, dass da irgendwie eine Chance um die Ecke kommt, sondern tut auch was dafür, dass halt immer wieder eine neue Tür aufgeht. Auch wenn es gerade wie eine Sackgasse aussieht. Und was kann man dafür tun, dass immer wieder auch mal eine Tür aufgeht? Ah ja, es sind natürlich Bildung und auch lebenslange Offenheit für was Neues. Das sind, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen. Das wäre quasi mein Wort zum Sonntag an der Stelle.
Das lassen wir als Schlusswort einfach so stehen, weil es so schön ist. Herr Pinkeberg, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier waren, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben in das, was Sie umtreibt, in das, was Sie planen. Und herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Große Freude meinerseits. Bis zum nächsten Mal.